Einen schönen guten Abend bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute geht es auch um unser Schwestermedium, das Magazin Evolve. Radio Wolf und Magazin Evolve sind ja sozusagen im Duo, einerseits die Lebendigkeit des Bewusstseinsradios und dann die Tiefe eines Bewusstseinsmagazins. Und wir sind gerade stolz darauf, mit der neuen Ausgabe vom Magazin Evolve herausgekommen sein. Mit mir im Studio sitzt Nadja Rossmann. Nadja,
einen hallo. Einen schönen guten Abend.
Nadja ist in der Redaktion, Redaktionskollegin auch vom Magazin, und wir haben uns in den letzten 3 Wochen intensiv mit dem Thema Körper und Leib auseinandergesetzt. Willst du was dazu sagen?
Ja, weil dieses Heft ist, glaube ich, in den Heften, die wir unter dem Label Evolve bisher gemacht haben, das anspruchsvollste, zumindest in meiner Wahrnehmung. Weil wenn man das Thema Körper ernst nimmt, dann stellt man sich natürlich als erstes die Frage, wie kann man über Körperlichkeit überhaupt ein Magazin machen? Wie kann man dieser Lebensrealität wirklich im gedruckten Wort gerecht werden? Und ich denke, in den 3 Monaten der Vorbereitungszeit für dieses Heft, die wir hatten, sind wir da durch einen wahnsinnig tiefen Erkenntnis- und Erfahrungsprozess gegangen, weil wir einfach alle gemerkt haben, dass es wahnsinnig viele Gedanken, Ideen, Vorstellungen über Körper gibt, aber dass das Dasein des Körpers nochmal was völlig anderes ist. Und das haben wir versucht, zumindest mit diesem Heft ein bisschen zu entschlüsseln.
Ja, weil wir ja auch die Herausforderung hatten, ein Bewusstseinsmagazin, unser Magazin heißt ja Magazin für Bewusstsein und Kultur, zum Thema Körper zu machen. Und meistens wird das ja ein bisschen so im Gegensatz gesehen, Körper und Bewusstsein. Und wenn Körperbewusstsein gemeint ist, ist das eher auch so, ich nehme mal meinen Körper wahr. Und darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das hat ja schon, da ist schon was Spannendes. Aber unser Grundgedanke, und das hat uns von Anfang an in der Recherche und im Nachlesen für dieses Magazin tief beschäftigt, dass unser körperliches Dasein eine ganz tiefe Bewusstseinsdimension hat, die wichtig ist für Menschen, die an Bewusstseinsentwicklung interessiert sind. Und wir haben uns da eines Motto erinnert, das uns eigentlich während dieser Zeit intensiv begleitet hat und das es dann auch noch zum Covertitel, also zum Titelseitentitel geschafft hat. Das ist ein Zitat des berühmten deutschen Zen-Meisters, einer der ersten deutschen Zen-Meisters, Graf Dürkheim, der aber eben nicht nur Zen-Meister war, sondern, was ihm damals wichtig war, auch Leibtherapeut. Zen-Meister und Leibtherapeut ist ja schon mal interessant. Und der hat etwas gesagt, über das wir viel nachgedacht haben und das in gewissem Sinn zum Leitthema des Magazins geworden ist. Und das heißt, so heißt eben auch unser Titel, vom Körper, den wir haben, zum Leib, der wir sind. Und das klingt aus erst ein bisschen eigentümlich. Und dieses Eigentümliche ist auch gemeint, weil da steckt eigentlich schon das ganze, die ganze Idee unsere Ausgabe drin, nämlich ein Körper, den wir haben, ist ein Ding, das wir haben. Da gibt es ein Ich, was immer dieses ist, das ist unhinterfragt und das hat was und das nennt man Körper. Und mit dem Körper kann man dann alles machen, den kann man vernachlässigen oder auch trainieren oder auch empfinden und so, aber es ist etwas, das man hat. Und das ist ganz ein interessantes Verhältnis zu sehen, oh Gott, habe ich schon mal ein dinghaftes, objekthaftes Verhältnis zu meinem Körper. Und der Sprung von diesem zum der Leib, der wir sind, ist einfach, wenn man dem nachgeht, eine ganz, ja, weil ein ganz weites Feld, dem man viele Gedanken widmen kann. Und das haben wir auch versucht. Der Leib, den wir sind, nimmt er ernst, dass wir als Leib, als Körper, wenn man jetzt die zweimal parallel nimmt, hier sind. Das heißt, es ist ja nicht so, dass in mir irgendwie so ein Ich steckt und das hat dann irgendwie so einen Körper wie jemand, der in einem Auto sitzt und halt ein Auto hat, sondern meine Leiblichkeit ist meine Anwesenheit. Wenn man das ernst nimmt, kommt man auf ganz interessante Gedanken. Und wir dachten auch, dass dieses Thema deswegen ein wichtiges Thema ist, weil es ist immer ein wichtiges Thema. Aber es ist auch deswegen ein wichtiges Thema ist, weil wir in einer Zeit der beschleunigten Entkörperlichung leben. Und wir haben dieser Entkörperlichung ja auch schon eine ganze Ausgabe von Evolve gewidmet, wo wir über den Transhumanismus gesprochen haben und einfach über die Realität, dass die technische, die virtuelle Realität, sei es Internet, sei es Handy, sei es Medien, sei es schlicht und einfach auch Kino, immer mehr zur vorherrschenden Realität wird und unsere körperliche Anwesenheit fast was Sekundäres ist. Also manche Menschen, ich sag's mal überspitzt, haben mehr eine subjektiv wahrgenommen eine Facebook-Existenz als eine Existenz in ihrem körperlichen Dasein. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber vielleicht auch nicht so sehr. Und da ist etwas, das ist wichtig als Zeitphänomen anzusehen, weil das ist wirklich eine Realität, die unsere Zukunft ausmachen wird. Unsere These ist, das war schon unsere These in unserem Transhumanismus-Heft, jetzt umso mehr. Dazu braucht es ein Gegengewicht und das Gegengewicht ist auch ein bewusstes Wahrnehmen unserer Anwesenheit, unserer leiblichen Anwesenheit.
Und in dieser Anwesenheit katapultiert man sich ja sofort eigentlich ins Herz eines Paradoxes, das man eben gedanklich nicht mehr auflösen kann, sondern wirklich auch nur körperlich erfahren kann. Weil wenn du sagst, wir haben uns Gedanken über Leiblichkeit gemacht, dann ist man sehr schnell wieder in dieser Gefahr, dass wir Gedanken über etwas entwickeln. Aber der Weg, den wir mit dem Magazin versucht haben zu beschreiben, ist genau der umgekehrte, zu sehen, welche Gedanken aus dem tiefen Dasein in Körperlichkeit aufsteigen. Und das ist so ein kategorialer Unterschied. Und ich finde, Gernot Böhme macht das mit seiner Arbeit sowas von, ja, körperlich erfahrbar, kann man schon sagen. Weil wenn man ihn leibhaftig sprechen hört oder wenn man das Interview liest, spürt man immer, dass die Erfahrungsebene und die Fähigkeit, diese Erfahrungsdimension des Körperlichen bewusst wahrzunehmen, permanent interagieren. Und das erschließt einem das, was Dasein im Körper wirklich bedeutet, auf eine ganz neue Weise. Wir hatten ja hier in Frankfurt auch das große Glück, dass Gernot Böhme, weil er in der Nähe in Darmstadt lebt, uns mal hier besucht hat und hatten die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen. Und wenn man dann noch sieht, dass ein Mensch tatsächlich in der Lage ist, das, was er über Leiblichkeit im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens erarbeitet hat, eben nicht nur als einen theoretischen Erfahrungsschatz darzustellen, sondern es wirklich mit jedem Wort, das er darüber sagt, lebt und zum lebendigen Ausdruck dieses Körperlichen wird, dann fängt man an zu erahnen, was im Körpersein bedeuten kann.
Wenn ich ganz kurz dazu setzen darf, einfach für diejenigen, die es nicht wissen, Professor Gernot Böhme, Philosoph in Darmstadt. Ich sehe ihn wirklich auch als eine Entdeckung. Jedenfalls für mich ist Gernot Böhme eine Entdeckung, weil wir sind auf ihn gestoßen schon vor ein paar Ausgaben, wo wir sein letztes Buch über Bewusstseinsformen rezensiert haben. Gernot Böhme ist bekannt als ein Ästhetiktheoretiker, aber er hat auch ein ganzes Buch geschrieben, das nennt sich Der Leib als Aufgabe. Ist auch schon mal Der Leib als Aufgabe. Und mir ist schon im Lesen seines Buches über Bewusstseinsformen aufgefallen, dass er ist auch ein für den Philosophen ja ungewöhnlich, ein explizit ausgesprochen spiritueller Mensch, der sich zu einer aufgeklärten Spiritualität bekennt, der aber hier einen Gegensatz versucht aufzuzeichnen, der spannend ist. Er sagt, im Gegensatz zur oft westlichen Formen von Spiritualität, die er als aufsteigende Spiritualität, als Spiritualität, die irgendwo in den Himmel, ins Jenseits, ins Göttliche geht, plädiert er für eine absteigende Mystik. Und eine absteigende Mystik in dem Text heißt, und das hat auch mit seinem Zen-Hintergrund zu tun, einfach ankommen, hier, in meiner Anwesenheit. Und diese Anwesenheit ist primär auch eine körperliche Anwesenheit. Das heißt, für ihn ist es ein spirituelles Anliegen, einfach mal anzukommen, indem ich schon hier bin und wahrzunehmen, bevor ich mir zu all dem Gedanken mache, bevor wir dazu reflektieren, bevor wir dazu auch spirituelle Schlussfolgerungen ziehen, wie auch immer, bin ich zuerst einmal hier. Und dieses Hiersein ist eine Realität, die hat eine starke, zumindest eine starke körperlichen Anteil, eine körperliche Realität. Nicht umsonst haben diese Meditationsformen auch einen starken Bezug zum Atem des Hierseins. Und Gernot Böhme macht diesen Unterschied zwischen dieser Form von Körper-Leib-Beziehung zu eben einer Beziehung, wo der Körper etwas ist, das ich habe, also wo der in meiner Vorstellung, das ist so, da mache ich ja schon was damit, zu einem Ding wird. Und noch mehr, wo dieser Körper zum instrumentellen wie ein instrumentelles Verhältnis zu diesem Körper und zur Welt entwickeln und sagen, bevor wir all das machen, ein instrumentelles Verhältnis nicht nur zum Körper, sondern zur Wirklichkeit des Ganzes entwickeln, was viel mit unserem Entfremdetsein zu tun hat, und er bringt dann viele Beispiele, sind wir mal hier, und ein tiefes Verständnis von Spiritualität aus dieser Sicht ist einmal dieses Hiersein realisieren, und wir sind körperlich anwesend und körperlich lebendig anwesend, bevor wir uns von der Realität distanzieren. Ist uns das überhaupt möglich? Weil in der Regel ist das etwas, das gar nicht so leicht vollziehbar ist, einfach nur da zu sein.
Und es ist auch auf diese Weise, wie du dich gerade hin bewegt hast, das zu versuchen, in Worten zu manifestieren. Das ist auch eine Fähigkeit, die eine unwahrscheinliche Bewusstseinsleistung darstellt und einen großen Grad von Bewusstheit überhaupt braucht. Weil wenn man mal schaut, die Leiblichkeit an sich ist eine Daseinsform, die, wenn man es fachlich ausdrücken möchte, präverbal ist. Das nackte Dasein an sich hat noch keine Worte. Mir ist die Bedeutung, was das wirklich bedeutet für unser in der Welt sein, beim Schreiben so richtig bewusst geworden. Weil ich habe für noch keinen Artikel so sehr um Worte gerungen, die wirklich so nah wie nur irgend möglich an das, was ich zeigen möchte, herankommen. Weil alle körperlichen Erfahrungen kann man eigentlich nicht wirklich beschreiben, weil ihre Qualität eine andere ist. Das heißt, jeder Versuch, sie in Worte zu fassen, entfernt sich schon wieder ein Stück von der Realität, um die es geht. Und diese nackte Realität, um die es geht, darüber dann wirklich Worte zu machen, kann man nur mit einem sehr ausgeprägten Bewusstsein, das sowohl das körperliche Dasein an sich beinhalten kann, als auch gleichzeitig die Bedeutsamkeit dieser Art von in der Welt sein mitfassen kann. Und zwar ohne sich für die eine oder die andere Seite zu entscheiden, sondern es ist wirklich diese Verschränktheit in sich selber wach werden zu lassen. Das kann man auch übertragen aufs Leben zum Beispiel. Wir kennen den Begriff, jemand verkörpert etwas. Und damit meinen wir eigentlich, wenn das gelingt, dass genau diese beiden Pole wieder zusammenfallen. Wir wissen um die Bedeutung von etwas und da ist körperliches Dasein, dass das fasst. Aber das eine ist nicht ohne das andere. Und das ist wirklich was, das kann man dann eigentlich wieder auch nur körperlich mit erfahren und nicht einfach über den Kopf, über Gedanken nur denken.
Das ist auch etwas, was ich in meiner eigenen Erfahrung jetzt bewusst auch in der Auseinandersetzung mit dieser Ausgabe, aber sonst auch eine ganz spannende Auseinandersetzung empfinde, dass erst mit dem, was du hier beschreibst, also mit dem Ernstnehmen meiner Körperlichkeit, meiner Leiblichkeit, man wahrnimmt, wie wir als Menschen einfach verschiedene Schichten da obendrauf gesetzt haben, wie wir uns von unserer rein leiblichen Existenz in einem gewissen Sinn emanzipiert haben, aber eben auch entfremdet haben. Das ist spannend sich anzusehen, weil eine Weise, die es auf jeden Fall mir leichter macht, das zu verstehen, wovon wir sprechen, ist einfach, wenn man so kulturgeschichtlich reinschaut, wie das Verhältnis von Primaten zu ihrer Körperlichkeit, von tribalen Völkern zu ihrer Körperlichkeit und von uns zu unserer Körperlichkeit ein anderes ist. Wie Primaten, Schimpansen, Löwen, wie auch immer, die sind ganz ihr Körper und sind noch dazu im Körper ganz in ihrer Umgebung drinnen. Da ist eine Unmittelbarkeit, aber auch eine Unmittelbarkeit, die aus einer menschlichen Sicht eine gewisse Form von Bewusstheit fehlt. Allein dadurch, dass sie eben kein sprachliches Bewusstsein haben, sondern das, was körperlich real da ist, sei es an Impulsen, sei es an Reaktionen, sei es an triebhaften Realitäten, einfach das ist, was ist. Wir haben uns gattungsgeschichtlich etwas entwickelt, was eine ganz eigene Welt ist, die Sprache ist, die eben nicht direkt Körper ist, sondern das ist etwas, das kann sich ja jeder auch wahrnehmen, das ist in einem anderen Raum. Wenn wir miteinander reden, über etwas unterhalten, sei es nur Geschichten erzählen, oder sei es auch über etwas nachdenken, das ist ein anderer Raum als der körperliche Raum, den wir teilen. Das heißt, wir haben uns in einem gewissen Sinn einen anderen Raum als Spezies hier erschlossen. Wenn man ihn innerlich definiert, könnte man ihn Bewusstseinsraum nennen. Wenn man ihn äußerlich anspricht, könnte man ihn Sprachraum, weil er ja durch Sprache getragen ist. Und dadurch gibt es eine mögliche Differenzierung, aber auch eine Entfremdung von Körperlichkeit. Am spannendsten ist es, wenn wir sehen, wie diese Sprachrealitäten, die dann auch mit den Systemrealitäten einhergehen, die wir durch Sprache uns überhaupt erst konstruieren können. Also all das, was wir als Gesellschaft bilden, ist ja sprachvermittelt. Du kannst gesellschaftliche Systeme, die über reines Stammesverhältnisse hinausgehen, nur sprachvermittelt überhaupt halten. Und all das, was wir dann an Geschichte produziert haben, kommt dann an mit einem Ich-Verständnis, das irgendwie sprachlich gehalten ist, und einem Weltverhältnis, das dann irgendwie ein Objekt ist da draußen. Und unsere westliche aufgeklärte Philosophie ist eines der stärksten Beispiele davon, von dieser Differenzierung, von diesem sprachlich gefassten Ich, was mit Ideen zu tun hat. Das heißt nicht mit meiner körperlichen Anwesenheit, sondern mit Ideen zu sein, wer ich bin. Und mit Ideen von Objekten, die da draußen sind. Das ist was anderes als ganz da zu sein, als körperliche Anwesenheit. Und viele unserer Herausforderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen, haben auch damit zu tun. Ist auch eine tolle Sache, also Bewusstseinsentwicklung hängt davon ab. Aber ich würde sagen, vieles dessen, was an Herausforderungen da ist, nicht zuletzt auch an ökologischen Herausforderungen, sodass wir zur Natur nur mehr ein objekthaftes Verhältnis haben. Das Beispiel, das mir immer so gut gefällt, weil es so eindringlich ist, wenn wir in einem Wald nur mehr Nutzholz sehen und keine Bäume. Das kann man nur machen, wenn man eine hohe Abstraktion im Kopf hält, dass Baum überhaupt Nutzholz sein kann, dass man damit Häuser bauen kann oder vielleicht sogar noch Geld draus machen kann. Sonst sehe ich ja im Wald kein Nutzholz, sondern sehe Bäume. Wie können wir all diese kulturellen Leistungen würdigen, ernst nehmen, aber vielleicht zu einer höheren Integration finden, dass wir Teil dieser Natur sind. Weil der Gernot Böhme sagt das ja auch so schön, der Körper ist die Natur, die ich bin. Der Körper ist die Natur, die ich bin. Und insofern ist das eine bewusstseinsmäßige, ganz spannende Geschichte, die letztendlich auch gesellschaftspolitisch hohe Bedeutsamkeit hat, weil unser Verhältnis zur Ökologie radikal anders ist, wenn wir nicht nur sozusagen den CO2-Ausstoß verringern wollen, sondern wahrnehmen, dass ich Natur bin in meiner Körperlichkeit und diese Natur ja ein Ganzes bildet. Also mein Körper ist ja nicht getrennt von der Natur, das ist ja ein lebendiges Ganzes und auch das lässt sich körperlich erfahren.
Vielleicht liegt die Lösung ja darin, dass wir wirklich schauen, wie ist dieses zivilisatorische Paradox entstanden und wie ist seine Umkehrung? Weil in dem, was du beschrieben hast, schwingt was ganz Interessantes mit. Alles, was wir an kultureller Entwicklung geschaffen haben, hat im Prinzip unser Verhältnis zu unserer Körperlichkeit immer weiter ausdifferenziert. Und in dieser Ausdifferenzierung ist uns auch immer bewusster geworden, wie fragil eigentlich körperliches Dasein ist. Weil ein Großteil dessen, was sich heute in sein Gegenteil verkehrt, in Umweltzerstörung und ähnliche Dinge, ist eigentlich anfangs der Versuch gewesen, unsere Fragilität im in der Welt sein irgendwie etwas sicherer zu gestalten. Alle zivilisatorisch-kulturellen Leistungen haben dazu beigetragen, dass wir nicht mehr so verletzlich sein möchten, wie wir qua Natur eigentlich sind. Und je größer eigentlich der Versuch geworden ist, uns als körperliche Wesen zu schützen, zum Beispiel durch medizinische Durchbrüche oder ähnliches, umso mehr haben wir uns gleichzeitig auch von dieser basalen Existenz entfernt. Und die Frage ist natürlich heute, können wir die gesamte Spannweite sehr bewusst fassen? Aber wie können wir sie wieder körperlich auch für uns erfahrbar machen, dass wir wieder merken, das sind wir auch. Du hast vorhin schon mal den Querverweis gebracht auf unsere Ausgabe zu Transhumanismus, die ja und diese Bewegung versucht ja genau das immer weiter, die körperliche Fragilität, dieser Fragilität ihren Schrecken zu nehmen, weil das ist für uns als menschliche Wesen zutiefst verschreckend zu wissen, wie wenig es braucht, um unsere körperliche Existenz zu vernichten. Und In diesem aktuellen Heft jetzt haben wir auch geguckt, wo sind denn Menschen, die genau den umgekehrten Weg gehen, die den Mut haben, sich wirklich dieser Fragilität zu stellen, auch zum Beispiel mit all dem Schmerz, der damit verbunden ist. Ich fand das so schön. Wir haben ein Interview mit Sebastian und Fidelma Kronbach, die mit Menschen in die Natur gehen, in die Berge, mit ihnen dort Yoga machen und sie auf einen ganz tiefen Erfahrungsweg führen. Und zwar nicht im Sinne der Überwindung des Körperlichen, sondern indem sie mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, an körperliche Grenzen gehen, wird der Körper für diese Menschen das erste Mal wieder wirklich erfahrbar und gleichzeitig aber auch wirklich diese Grenze, die im Körper sein hat. Sebastian Kronbach beschreibt das so schön, wenn Leute dann merken, sie schaffen noch nicht mal 10 Liegestütze, dann wird auf einmal offensichtlich, wo die Grenze des Körpers im Moment ist. Und ich frage mich wirklich, ob nicht dieses auf diese Weise bewusste Erfahren des Körpers wieder einen Weg bietet, sich dieser Ganzheit auf eine neue Weise anzunähern, ohne ein Konzept aus Ganzheit zu machen. Weil zum Beispiel Fidelma Kronbach beschreibt sehr schön am Beispiel des Yoga, wie eben unsere Körperlichkeit in Beziehung zu unserem Bewusstsein verschiedene Entwicklungs- und auch Erfahrungs- und Wahrnehmungsstufen hat. Und das Ende dieses Entwicklungswegs ist eine Integration von allem, in der wirklich alles auf bewusste Weise wieder da ist.
Ich fand auch das Gespräch mit den beiden ganz besonders spannend, weil ist ja auch irgendwie was sehr Eigentümliches, was die machen. Also allein in die Berge zu gehen und in den Bergen Yoga zu machen, da muss man mal drauf kommen. Aber es hat mir was gezeigt, was mir intuitiv sehr zugänglich ist, auch weil ich Berge einfach liebe. Dass Teil einer Bergerfahrung, und es müssen nicht Berge sein, ich glaube, es ist Natur in all den Varianten, aber eben Berge auch, da ist etwas, wenn man in diese Berge geht und sich sozusagen, also mich sozusagen vom Menschengemachten löst. Das wirft einen in gewisser Weise auch auf die eigene Körperlichkeit zurück. Das heißt, mir geht es so, und die Fidelma hat es auch so beschrieben, der Sebastian auch, wenn man in die Berge geht und steigt und da mal, ich sag mal, in den Alpen auf 2000 Meter oder was hochgeht und so, ist die Erfahrung, dass man ein Körper in einem großen Körper ist. Also, dass die Begegnung mit den Bergen ist eine sehr stark körperliche Erfahrung. Etwas, was sich einem fast aufdrängt. Nicht, dass man es nicht durchaus verdrängen kann und irgendwo in den jeweiligen Fantasiewelten sich noch aufhalten kann. Aber Fidelma sagt es irgendwie auch so cool, dass irgendwann nach dem ersten oder zweiten Tag, oder zumindest wenn sie auch anfangen, da oben Yoga zu machen, ihre Formulierung, dass dort die Pommes frites-Gespräche aufhören. Fand ich eine tolle Formulierung, dass die Pommes frites-Gespräche aufhören und man irgendwie auf Wesentliches zu sprechen kommt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man hier zu was sehr, ich scheue ein bisschen das Wort, aber mir fällt nichts Besseres ein, zu etwas Urtümlichen kommt. Und einfach es schwierig ist, so leicht zu vergessen, dass man einen Körper hat. Ja? Die Gegensatzerfahrung dazu ist ja wirklich die Internet-, Computer-, Facebook-Erfahrung, wo, wenn man täglich Stunden und Stunden am Bildschirm sitzt, und man zwar die Finger bewegt, aber in gewisser Weise es leicht ist zu vergessen, dass man eigentlich körperlich hier ist. Wenn man so eine Naturerfahrung nimmt, aber es ist dann eben auch in Sporterfahrungen oder in verschiedenen Körperübungserfahrungen, dass diese grundsätzliche und wesentliche Tatsache, dass wir als solches hier sind, nicht so leicht verdrängbar ist. Und dass das eben, wir hatten es ja am Anfang angesprochen, in einer Zeit der zunehmenden Virtualisierung, wichtig ist, uns drauf zu stoßen, nicht aus meiner Sicht, um jetzt die Computerwelt zu verteufeln, sondern um die Herausforderung anzunehmen, die Ganzheit zu halten. Dass ich eben zwar all diese virtuellen Welten auch halten kann, aber letztendlich meine Lebendigkeit sich durch meine Körperlichkeit vermittelt.
Es ist letztlich die Frage, trauen wir uns wirklich ganz Mensch zu sein? Weil dieses nicht nur in der Natur, dieses pure Dasein, das ist ja die Grundlage von allem, was durch uns wirklich werden kann. Und vielleicht liegt auch darin so eine Wurzel vieler zivilisatorischer Probleme. Je weiter sich das Denken und das Handeln von seiner Grundlage, dem körperlichen Dasein in der Welt entfernt, umso größer wird diese Diskrepanz, dass sich etwas verselbstständigt, was eben keine Anbindung mehr an re ein reales Dasein gleich in welchen Details hat. Und sich dem als Mensch wirklich zu stellen, das ist eine kolossale Aufgabe. Weil ich versuche mir, ich bin nicht so der Bergetyp, ich bin eher der Wassertyp, aber das Bild mit dem Wasser greift eigentlich auch, wenn man ins Meer geht, um zu schwimmen. Und selbst wenn man ganz nah am Ufer bleibt, kann man trotzdem körperlich wahrnehmen, dass dieser Ozean, in den man sich hineinbegibt, dermaßen immens ist. Das hat eine verschlingende Dimension. Und dann wird einem wirklich erstmal gewahr, was körperliches Dasein bedeutet, um was für eine Relation es da geht. Und das ist etwas, das lässt sich virtuell nicht erfahren. Und je mehr wir einseitig virtualisieren, umso mehr entfernen wir uns einfach von dem, was uns als Menschen wirklich ausmacht. Und dann aber auch zu sehen, dass man nicht auf irgendeine retroromantische Weise sich diese Leiblichkeit wieder aneignen kann, sondern dass es letztlich, ja, es ist so wie, man steht auf, macht sich nackt und hält den Körper in den Wind ohne jedweden Schutz. Das bedeutet eigentlich, sich der eigenen Körperlichkeit wieder anzunähern.
Ein Thema, das mich mit der Auseinandersetzung mit der Thematik dieses Heftes sehr bewusst geworden ist, und bin gespannt, ob du das ähnlich siehst. Ich bin mir sehr bewusst geworden, dass die Wahrnehmung von Lebendigkeit, ich würde sagen, primär auch den Körper als Wahrnehmungsorgan braucht. Ich bin dann noch nicht ganz auf den Grund gegangen, und vielleicht ist das auch ein Holzweg, aber trotzdem habe ich den starken Eindruck, wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich Lebendigkeit, dass die Wahrnehmung von Lebendigkeit oder Nichtlebendigkeit, also nicht das darüber denken und darüber reflektieren, was ist lebendig, nicht lebendig, sondern das Wahrnehmen, jeder von uns kennt Wahrnehmung, wow, das ist lebendig, oder wow, das ist tot. Dass das Wahrnehmungen sind, die auf irgendeine Weise Körperwahrnehmung oder Körper, zumindest körperähnliche Wahrnehmungen sind. Jedenfalls sind es keine Gedanken. Ah, das ist, ich kann mir was dazu denken, aber der Kenntnisprozess kommt nicht aus dem Gedanken, der Kenntnisprozess kommt aus der Wahrnehmung. Und ich finde es schon spannend, sowohl in Beziehungen als auch in Naturerfahrungen darauf zu achten, wo ich Lebendigkeit wahrnehme, und zu sehen, dass ich eigentlich nur, indem ich auch körperlich anwesend bin und mir meiner körperlichen Anwesenheit bewusst bin, überhaupt ein Organ, ein Wahrnehmungsorgan entwickle, das diese Lebendigkeit wahrnehmen kann. Wir hatten gestern in einem anderen Zusammenhang ein Gespräch über lebendige Anwesenheit. Und wir hatten das ziemlich erweitert, dieses Gespräch, dass das ja auch gesellschaftspolitische Dimension insofern hat, als wenn wir ein Gespür für Lebendigkeit bekommen, wir alles, wir hatten gestern zum Beispiel über Stadtarchitektur gesprochen, ein Kriterium finden, dass es einfach Formen gibt, Stadtarchitektur zu machen, die ist lebensvergessen. Da geht es nur um Effizienz, wie Dinge zu A nach B kommen oder kosteneffizient konstruiert werden. Aber da ist eine andere Wahrnehmung von, wie kann denn sowas wie eine Stadt ein lebendiges Ganzes entwickeln, das uns erlaubt, Stadtplanung ganz anders zu machen. Und ich nehme jetzt Stadtplanung nur als ein Beispiel. Man kann das Wirtschaft, was immer, ansetzen. Das erlaubt uns ganz anders, auch gesellschaftspolitisch aktiv zu sein. Aber um überhaupt diese Werthaltung entwickeln zu können, brauche ich eine Wahrnehmung von Lebendigkeit. Und ich sage mal die These so, ohne meine Leiblichkeit habe ich keine Chance, Lebendigkeit wahrzunehmen.
Ja, und ohne die Berücksichtigung dieser Leiblichkeit wäre ja auch nichts. Also ein Gedanke ist hohl, wenn er kein Verhältnis zu einer Räumlichkeit hat. Und das fängt an, die Hörer jetzt dieser Sendung können alleine an unseren Stimmen hören, ob uns das, worüber wir gerade sprechen, interessiert oder nicht. Weil allein die Stimme, die aus diesem Körper heraus schwingt, dieses Engagement, das sind nicht nur Schallwellen, sondern da schwingt wirklich der ganze Körper als Resonanzraum mit. Oder die Hörer sehen jetzt auch nicht unsere Gestik, die immer wieder sich einfach vollzieht beim Sprechen. Aber diese Gestik, auch wenn sie eben nicht sichtbar ist, überträgt sich mit, weil all die Worte mit den Gesten fließen. Und weil wir mit allem, was wir haben, nämlich auch unserem Körper, hier sind und miteinander sprechen. Und so ist das auch mit allem, was sich in die Welt hinausrichtet. Beim Beispiel Architektur fällt mir ein, wenn ich nur darüber nachdenke, wie bringe ich auf möglichst wenig Quadratmetern möglichst viele Menschen unter zum Beispiel, dann kann kein Lebensraum entstehen, in dem Körper Platz haben. Das ist so augenscheinlich und das sieht man, ich finde Architektur ist da ein schönes Beispiel, weil wenn man sich anguckt, heutzutage, wo alle großen Städte so verdichtet werden und man wirklich nur noch Reihenhaussiedlungen, Hochhäuser sieht, wo alles so komprimiert ist, da fragt man sich, wenn man als Körper in dieser Architektur versucht, sich zu bewegen, spürt man wirklich körperlich, hier ist eigentlich für Körper überhaupt kein Raum mehr. Und so ist das, glaube ich, mit allen Lebensbereichen, dass man auch im eigenen Körper, im Dasein dann spürt, ob Körper anwesend war bei der Schaffung von etwas. Gernot Böhme beschreibt das im Interview so schön an unserem Verhältnis zu Kunstwerken, dass auch das Wahrnehmen und die Auseinandersetzung von Kunst, und zwar nicht nur von beispielsweise Skulpturen oder so, sondern auch von planen Bildern, dass das immer auch ein körperliches Ereignis ist, weil es immer auch um Bezüge geht. Und diese Bezüge, die haben konkrete Form. Und für den Menschen ist die konkrete Form eben lebendiger Körper. Und wenn wir nicht lebendig im Körper sind, dann sind wir wie eine tote Skulptur, die in der Ecke stehen kann und nicht relevant ist.
Genau. Und diese Anwesenheit hat ja auch, das ist eine Form von Bewusstsein. Einer unserer Interviewpartner hier, den ich auch sehr beeindruckend fand, weil er mir einfach einen großen Erkenntnisgewinn gebracht hat, ist der Heidelberger Psychiater, auch Philosoph, Thomas Fuchs, der ein ziemlich profilierter Hirnforscher, aber auch Kritiker der Hirnforschung ist und der eine ziemlich simple These eigentlich vertritt und sehr auch wirklich fundiert durchargumentiert, indem er sagt, und das ist seine Kritik an der Hirnforschung, das Hirn ist eigentlich nicht bewusst. Das Hirn ist nicht bewusst, ist mal eine Herausforderung. Normalerweise denkt man, ja, natürlich, weil das Hirn nur das Bewusstsein hält, aber er sagt, nee, ist auch nicht das Hirn, das das Bewusstsein hält, weil er sagt, das Hirn ist kein Bewusstseinsorgan, Und das ist auch noch schon mal, was meine ich damit? Das Hirn ist kein Bewusstseinsorgan, sagt, das Hirn ist ein Beziehungsorgan. Und was er damit meint, ist, dass was unser Hirn tut, ist, dass es unsere sinnliche Wahrnehmung auf einem höheren Grade organisiert. Er sagt, wenn wir ein Hirn allein in ein Reagenzglas stellen würden, mit ein voll funktionsfähiges Hirn, ja, wäre es nichts anderes als eine Rechenmaschine. Es wäre nicht Bewusstsein. Was das Hirn macht, ist, dass es eben alle unsere Sinneseindrücke, Seheindrücke, Tasteindrücke, Höreindrücke auf einer höheren Art und Weise organisiert. Und Bewusstsein kommt dadurch zustande, so seine These, indem es im Hirn oder durch die Hirntätigkeit zu einer höheren Form von Beziehung von all diesen Sinneseindrücken kommt. Indem wir dann einfach auch das gedankenfähig machen oder ähnliches. Wenn das der Fall ist, und meines Erachtens hat das was sehr Offensichtliches, dass er da recht hat und er einen Punkt hat, der von der normalen Hirnforschung vollkommen außer Acht gelassen wird, dann ist das Primäre wieder der Körper. Weil die Sinneseindrücke, die das Hirn organisiert, zusammenbringt, auf einer höheren Weise organisiert, eben in Verbindung bringt, ist unsere Anwesenheit, unsere körperliche Anwesenheit. Das heißt, das Primäre ist wieder unsere Leiblichkeit und Bewusstsein ist nur eine höhere Organisationsform unserer leiblichen Anwesenheit. Und das aus der Perspektive eines Hirnforschers und Psychiaters gesprochen, fand ich schon eine steile Sache und ich hatte es auch vorher noch nie gehört und das Interview mit ihm war für mich wirklich ein Riesengewinn.
Ich finde an diesem Ansatz auch so schön, dass er, ja, wie soll ich sagen, er hat kognitiven Nährwert, ohne den körperlichen Realwert ausblenden zu müssen, sondern zeigt wirklich so dieses Zusammenspiel, was Menschsein im Ganzen tatsächlich bedeutet. Weil häufig, wenn wir versuchen, die körperliche Existenz uns wieder anzueignen, dann landen wir in so einer unheilvollen Objektivierungsspirale. Dann versuchen wir, uns wieder auf unseren Körper zu beziehen und schaffen damit nur eine verfeinerte Form von Trennung, weil wir wieder in diesem Auseinanderfallen von beidem sind. Mhm. Und so, wie Fuchs das Ganze versucht aufzugreifen, ist Körper und Geist schon immer zusammen und gewinnt auch seine Bedeutsamkeit nur aus diesem Zusammen. Das Gehirn ohne Sinneseindrücke hätte schlicht nichts zu prozessieren. Genau. Da wäre Stille oder nichts. Da wären nur Nullen, keine Einsen.
Ich möchte noch ein paar Worte über die Gestaltung unseres Heftes verlieren. Wir sind echt stolz drauf. Und das Schöne an einer Radiosendung ist, man kann es nicht herzeigen. Man kann nur dazu aufrufen, sich dieses Heft zu kaufen. Am besten zum Abonnieren. Ein Abonnement von Evolve ist die beste Unterstützung von unserer Arbeit und wir können sie wirklich brauchen. Wir haben dieses Heft anders gestaltet. Unsere Grafikerin, die Renata Keller, hat hier eine Zeichnerin, eine Illustratorin gefunden, die sie in dem Heft sehr intensiv verwendet, die Körperzeichnungen in einer sehr expressiven, teilweise auch sehr klassischen Art und Weise in dieses Heft einbringt. Das hat für mich eine sehr stark auch inhaltliche Kraft, weil wenn ich durch das Heft durchblättere, und das war auch die Hoffnung in der Gestaltung vorher, werde ich allein dadurch durch zwei Dinge, ja. Erstens, dass wirklich in diesen Zeichnungen die Körperlichkeit so sichtbar ist, und zweitens, weil es keine Fotografien von Körpern sind, sondern ein Mensch hat diese Körper gezeichnet. Das heißt, es ist durch Bewusstsein geformte und in Kunst gebrachte Körperlichkeit. Das hat eine Transmission von etwas, wo es sich schwer tut, sich der Körperlichkeit zu entziehen. Und allein darauf geworfen zu werden als Leser, ist meines Erachtens schon etwas, was wir wirklich hier wollten, weil eigentlich wollten wir sowohl mit den Inhalten eben als auch mit der Gesamtgestaltung dieses Heftes uns und unsere Leser provozieren, Körperlichkeit auf eine sehr unmittelbaren, sehr direkten Art und Weise wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und ich glaube, besser als auch in den Heften, die wir bis jetzt gestaltet haben, ist uns wirklich gelungen, dass die künstlerische Gestaltung Teil des inhaltlichen Ausdrucks ist, dessen, was wir hier mit diesem Thema illustrieren wollen.
Ich glaube, es lohnt sich auch wirklich, das Heft ein paar Mal einfach nur um der Illustration willen durchzublättern, weil wir hatten gerade vorhin vor der Sendung den Effekt, dass wir genau das wieder gemacht haben und wieder eine neue Erfahrungsschicht freigelegt haben, weil das ist wirklich, man merkt im Anschauen, dass es auch wieder Übung bedarf, die eigene Gesamtwahrnehmung auf diese Schichten wieder zu kalibrieren, kann man fast sagen. Es ist so schön, wenn man das Heft durchblättert und dann auch so dieses Alternierende, die Fotografien von Körpern, die wir natürlich auch im Heft haben, und diese Zeichnungen, wenn man dieses Wechselspiel wahrnimmt, weil man sich dann auf einmal wieder bewusst wird, wie auch die eigene Wahrnehmung einfach permanent auf eine bestimmte Form fixiert ist und wir die andere oft gar nicht mehr aus uns selbst heraus aktivieren. Exakt. Also es ist ein wunderbarer Erfahrungsraum.
Jetzt sind wir zeitlich wieder mal ein wenig fortgeschritten. Ich sage ganz kurz noch durch, über welche Telefonnummern Sie sich hier einbringen können, falls Sie sich per Sprache ins Gespräch mit reinbringen wollen. Die Telefonnummern, und Sie sehen die Telefonnummern auch auf unserer Website oder auch in dem Einladungs-E-Mail, das Sie vielleicht bekommen haben, wären in Deutschland 0201 545 99 800. In der Schweiz 041 512 60 12, in Österreich 01 22 97 303. Der Konferenzraum, in den Sie sich hier einwählen, nach der Telefonnummer, hat die Nummer 77 580, gefolgt von der Raute-Taste. Und in diesem Konferenzraum haben Sie noch einen Einwahlcode 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Wir haben allerdings schon einige Anfragen per E-Mail. Ich möchte gerne eine vorlesen. Ein Hörer schreibt: Unter Körperbewusstsein verstehe ich oft so etwas wie meinen gefühlten Körper, also die Wahrnehmung meines Körpers. Und ich sehe, dass das in gewissem Sinn eine Art Instrumentalisierung und Funktionalisierung ist, denn ich mache den Körper zum Objekt meiner Betrachtung. Wie mir scheint, wird diese Sichtweise im Magazin auf die Probe und Frage gestellt: Kann ich statt auf oder in den Körper zu schauen, aus ihm heraus oder mit ihm schauen? Erschließt sich damit vielleicht über die Gefühlsdimension hinaus ein Intelligenzbereich und ein eigentlicher Seinsbereich, der uns stärker kennen, erleben und verantworten hilft, was Leben ist, Leben ausmacht und Lebendigkeit im und fürs Leben bedeutet. Nadja, was meinst du?
Also das finde ich so eine schöne Beschreibung, den zweiten Teil. Das trifft für mich nämlich genau die Art von Erfahrung, die tatsächlich aus dem Körper heraus möglich ist. Und ich glaube, die Bewusstheit, diesen Unterschied in sich selbst zu erkennen, wo man eher auch auf den Körper fühlt, statt aus ihm heraus Wahrnehmung zu entfalten, allein diese Erkenntnis des Unterschieds ist, glaube ich, schon der erste Schritt zu einer Kultivierung von Wahrnehmung aus dem Körper heraus. Aber ich glaube auch, Das ist eine Daseinsqualität, die man nicht so einfach machen kann. Man kann sich vielleicht übend herantasten, aber in meiner eigenen Erfahrung ist dieser Moment, wo Dasein dann wirklich geschieht, auch so ähnlich wie in der Meditation eine tiefe Zustandserfahrung, so ein Gnadengeschenk. Also mir fällt das zum Beispiel im Alltag manchmal auf. Man glaubt häufig, bewusst im Körper und bewusst da zu sein. Und dann gibt es manchmal so diesen heiligen Moment, wo ein bisschen mehr Präsenz auf einmal hervortritt und wo man wirklich da ist. Das sind manchmal nur so Zehntelsekunden, wo man in sich diesen Unterschied spürt und diese Gesamtdimension wirklich erkennt. Und meiner Erfahrung nach ist das wirklich was, in das kann man, indem man einfach bewusst immer wieder Körperlichkeit wahrnimmt, bewegt man sich hinein, weil dieses Dasein ist eigentlich da und wir verstellen es uns nur. Aber es ist nichts, was man machen kann.
Ich glaube, das ist exakt der Punkt, und das ist auch der Punkt, den wir wirklich mit diesem Heft beleuchten wollten. Wieder der Gernot Böhme hat das in einen sehr einfachen Satz ausgedrückt, den wir dann auch als Titel für sein Stück genommen haben. Und jeder kennt den Satz, aber vielleicht hat er in dem Zusammenhang dann eine tiefere Bedeutung. Liebe kann man nicht machen. Weil gerade beim Wort Liebe so offensichtlich wird, dass das Macherverhältnis das eigentliche zerstört, was Liebe ausmacht. Also dass das Macherverhältnis zur Liebe exakt das, wovon die Rede ist, nämlich Liebe zerstört. Wenn ich Liebe mache, ist die Liebe kaputt. Und zu sehen, dass ein Macherverhältnis zu unserer Leiblichkeit, zumindest ein Teil unserer Leiblichkeit, lahmlegt. Das heißt, ein Teil unserer Lebendigkeit auch lahmlegt, weil, der Hörer hat es ja auch so formuliert, wir zu unserem Körper ein instrumentales Verhältnis haben. Das heißt, ich trenne mich davon und nehme ihn als ein Instrument von immer, wer immer ich auch sei. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Die Lebendigkeit des Lebens hat unter anderem unsere Leiblichkeit hervorgebracht. Unsere Leiblichkeit ist Ausdruck dieses einen ungeteilten Lebens. Und diese Leiblichkeit hat auch unsere Sprachfähigkeit, unser Bewusstsein hervorgebracht. Und diese Sprachfähigkeit und Bewusstsein hat auch unsere Ich-Erkenntnis hervorgebracht. Wenn schon Instrument, ich sage es mal so provokant, dann ist unsere Ich-Vorstellung ein Instrument der Lebendigkeit und nicht umgekehrt. Das ist eine Variante, wie Leben sich zum Ausdruck bringt oder wie Leben in Bereiche vordringt, die durch Sprache Bewusstseinsräume eröffnet. Aber die Lebendigkeit, die dem zugrunde liegt und die aus unserer Körperlichkeit und aus der Körperlichkeit des Universums hervorgeht, ist nicht instrumentell dazu. Wir sind Ausdruck von Leben, unser Bewusstsein, auch unser Objektbewusstsein ist Ausdruck von Leben. Ich kann das aber nur ganz sein, wenn ich mich davon nicht trenne. Und das ist eine Herausforderung, die eine persönliche Herausforderung ist, die aber auch eine Herausforderung ist, weil dann viele kulturpolitische Fragen sich anders stellen, wenn wir uns als bewusste Lebendigkeiten, als bewusster Ausdruck der Lebendigkeit, ich sage es mal so hochgehängt, des Universums wahrnehmen, weil es letztendlich stimmt. Und dann wird es dann schon auch spirituell.
Absolut, weil ohne die Bewusstheit, ja, ist keine Wahrnehmungsfähigkeit der Körperlichkeit überhaupt da. diese reine Lebendigkeit, die körperliches ursprünglich war zwar reine Lebendigkeit, aber da war noch kein Bewusstsein, dass ich dessen bewusst sein könnte. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ganz genau. Und ich meine, da kann man dann viel drüber reden. Wollen wir heute lassen. Aber zu sehen, okay, Moment mal, meine Leiblichkeit hat eigentlich eine tiefe Bedeutung, um in Kontakt mit der Lebendigkeit des Ganzen zu stehen. Wenn ich meine Leiblichkeit objektiviere, ein Ding draus mache, cutte ich eigentlich, schneide ich ab, meine Wahrnehmung dessen. Wenn ich mich desidentifiziere mit dem Lebensimpuls, der ich bin, und der Lebensimpuls kommt aus unserer Leiblichkeit, wenn ich mich damit desidentifiziere, schneide ich mich eigentlich von meinen Wurzeln ab, würde ich mal so behaupten. Und eine tiefe Erfahrung, sei es durch Arbeiten wie Yoga-Arbeit oder Körperarbeit oder auch die Körperlichkeit in Naturzusammenhängen, in Bergen, einfach all das, was uns erlaubt, Leiblichkeit auch in ihrer Unvermitteltheit wieder bewusst wahrnehmen zu können, ist Teil von Bewusstseinsarbeit. Eine letzte Frage, die uns noch erreicht, auch von einem Hörer. Er schreibt: Habt ihr in eurer Recherche auch über subtile Körper oder Energiekörper gesprochen, wie sie in vielen spirituellen Traditionen bekannt sind? Wie seht ihr diese Ebene einer subtilen Körperlichkeit im Verhältnis zur physischen?
Darauf kann ich vielleicht mit einer Anekdote antworten. Ich habe in meinem Artikel auch versucht, über die Erfahrung, die beim Qigong möglich ist, zu schreiben. Und Qigong ist ja auch eine Form der feinstofflichen Energiearbeit. Sprich, durch äußere Bewegung bewegen sich immer auch die subtilen Energien. Und für mich war eigentlich Qigong bis daher, ich weiß all die Dinge und ich kann sie auch wahrnehmen. Aber in meiner eigentlichen Praxis war ich immer in dieser rein körperlichen Anwesenheit, ohne mir dessen bewusst zu sein. Und seit wir angefangen haben, an dem Heft zu arbeiten, ist auf einmal diese feinstoffliche Ebene, die immer da ist und die sich immer mitbewegt, wieder voll ins Gewahrsein gekommen. Und gleichzeitig ist mir aufgegangen, diese Dimension an sich hat überhaupt keinen Wert, wenn ich mit ihr nur vereinzelt betrachtet, in irgendeiner Form ein Verhältnis eingehe. Weil da spürt man auch so diese Zusammengehörigkeit, dass es verschiedene körperliche Stufen, Dichten, wie immer man es nennen mag, gibt, aber dass sie auch wie so ein Kokon ineinander verwoben sind und alles nicht als Einzelnes losgelöst für sich betrachtet lebendig ist. Weil ich merke, so gerade durch dieses postmoderne Denken haben wir ein unwahrscheinliches Wissen darüber, wie viele Dimensionen unseres Daseins es gibt und tendieren dann wieder dazu, auf eine alleine zu schauen und konterkarieren damit wieder die reale Lebendigkeit.
Ich hab eine ähnliche Erfahrung, weil ich schreibe in meinem Artikel, in dem Heft, auch darüber, über meine tägliche Yoga-Praxis des Morgens. Und ich meine, Yoga kann auf die verschiedensten Art und Weise praktiziert werden. Und es wird ja oft sozusagen Yoga eigentlich jetzt als eine Fitnessform praktiziert. Aber Yoga ist, wenn man Acht gibt, meines Erachtens, eine Körperpraxis, in der sich auch die subtile Realität unserer Körperlichkeit zeigt. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man das morgens, was in dieser Jahreszeit meistens auch noch heißt, des Nächtens, aufgibt und einfach den Körper bewegt, wie wenn man Acht gibt, der eigene Atem, die Dehnungen, die Bewegungen, eine Wahrnehmung einer subtilen Lebendigkeit, die mich ausmacht, ins Bewusstsein kommt, die, und das finde ich auch immer eigentümlich, auch in ihrer Verbindung zu meiner Umwelt sich zeigt. Also, dass das nicht eine Lebendigkeit ist, dass da ist mein Körper und da wird irgendwas, da fängt irgendwas zum Strömen an, sondern wenn man genau achtet, ist das etwas, das sich von der Umwelt nicht trennt. Und ohne jetzt da hineingehen zu wollen, was das jetzt an Subtilen oder was Gott für Körper noch sind, aber zu sehen, dass in der Körperlichkeit auch eine Wahrnehmung einer, ich würde jetzt sagen, subtilen Körperlichkeit, subtilen Leiblichkeit sichtbar wird, die auch mein Ich-Verständnis ändert. Also das ist ja interessant, dass sozusagen auch diese Ich-Vorstellung in seiner Körperübung sich löst und weitet, dass da etwas, das, was hier an Lebendigkeit wahrnehmbar ist, etwas ist, das mich ausmacht. Ich lasse es mich so sagen. Und allein, dass das der Fall ist, finde ich schon spannend und finde ich für sich alleinstehende Dimension von Leiblichkeit, Körperlichkeit, wo man auch noch viel sagen könnte. Wir sind allerdings am Ende unserer Sendezeit. Wir haben nur ein paar Themen unseres Hefts Evolve hier angesprochen. Man kann den Rest nachlesen. Evolve ist über unsere Internetseite beziehbar, auch über Bahnhofskioske beziehbar und auch abonnierbar. Wir würden uns freuen, wenn Sie reinschauen. Wir würden uns freuen, auch von Ihnen zu hören. Wie gesagt, das Thema für dieses Quartal von Evolve ist vom Körper, den wir haben, zum Leib, der wir sind. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.